Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Als Predigtext hören wir Verse aus dem Hebräerbrief, und zwar aus dem 11. Kapitel, die Verse 8 bis 10. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Herr, dies Wort aus alter Zeit ist ein Wort für uns, für heute. Zeige uns, was du uns damit Hilfreiches sagen und geben willst. Amen. Liebe Gemeinde, Alexei, seinerzeit Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche von Moskau und Allrussland, wurde gefragt, wie viele Menschen denn in seinem damals ja noch kommunistisch-atheistischen Staat denn überhaupt noch an Gott glauben würden. Und seine Antwort: In Russland glauben alle. Die einen glauben, dass sie glauben, die anderen glauben, dass sie nicht glauben. Was soll man von dieser Aussage halten? Die einen glauben, dass sie glauben, die anderen glauben, dass sie nicht glauben. Ich habe da starke Bedenken, sozusagen klammheimlich alle Menschen für den christlichen Glauben auf diese Weise zu vereinnahmen. Als wenn man solche unterschiedlichen Arten von Glauben alle über einen Leisten schlagen könnte. Wo es doch in Wahrheit beim Glauben, beim sogenannten Glauben, wahr oder falsch zugehen kann. Es kann beim Thema Glauben großartig oder kümmerlich sein. Es kann da gewiss oder zweifelhaft zugehen. Es kann wunderbar oder geradezu armselig sein, um nicht zu sagen, sogar entsetzlich. Wir haben jetzt in der letzten Woche gedacht, der 80-jährigen Jahrestages der berüchtigten Wannsee-Konferenz, in dem bürokratisch die sogenannte Endlösung der Judenfrage verhandelt und beschlossen wurde. Es lief ja ein sehr eindrücklicher Film vor einer Woche im ZDF zur besten Sendezeit über diese Wannsee-Konferenz. Und ich habe mich hinterher gefreut, als man feststellte, dass an diesem Abend, am Montagabend, diese Sendung die meisten Zuschauer im Fernsehen hatte, noch vor allen Quiz-Sendungen und was sonst lief. Es hat mir auch Freude gemacht deshalb, weil ich merkte, jetzt gehen so langsam die Generationen weg, die immer gesagt haben, ach, davon will ich nichts mehr hören, das habe ich oft genug gesehen und nimmt denn das nie ein Ende. Und jetzt kommen mehr und mehr wieder Jahrgänge nach, die jünger sind als ich, die wirklich sich ehrlich dem stellen, was war denn damals, wie war das eigentlich, die nicht gleich dieses alte Schema benutzen, was Jahrzehnte in Deutschland gegolten hat. Die ersten Jahrzehnte nach dem Kriege hat man das alles abgeschottet. Da war der Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder, da wurde alles verdrängt. Und als es dann nach Jahrzehnten in den 60er, 70er Jahren endlich mal nach oben kam, was die jüngere Vergangenheit in Deutschland bedeutete, da wurde der Schalter gleich wieder umgelegt. Ach, davon wollen wir nichts mehr hören, nimmt das nie ein Ende. Dabei ist es vorher überhaupt nicht an die Tagesordnung gekommen. Und als es endlich nach oben kam, hieß es gleich, nimmt ihr das nie ein Ende, davon wollen wir nichts mehr hören. Davon hatte man da vorher gar nicht schon gehört. Also umso mehr gut, dass dieser Film so einen Zuspruch fand. Weswegen ich das überhaupt hier erwähne, Thema Glauben, dass es im Glauben nicht nur gut, sondern auch böse aussehen kann, sieht man ja an dem Cheforganisator dieses millionenfachen Mordes, Adolf Eichmann. Der hat ja auch vom Glauben geredet. Als er am 31. Mai 1962 in Jerusalem unter dem Galgen stand, hat er als letzte Worte Folgendes gesagt. Gottgläubig war ich in meinem Leben, gottgläubig sterbe ich. Mann, frage ich mich da, was war das für ein Glaube? Und was war das für ein Gott, an den er geglaubt hat, wenn er so etwas Schreckliches hat ins Werk setzen können? Da gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe auch meinen Glauben, was ich Ihnen ja nicht absprechen will. Aber was ist denn das für ein Glauben? Damit ist doch überhaupt nichts ausgesagt. Und dann gibt es Menschen, die sich direkt damit brüsten. Kennen Sie das auch? Vielleicht in Ihrem Bekanntenkreis oder unter Nachbarn. Ich bin ungläubig, Atheist. Und das sagen manche richtig so mit einem gewissen, naja, ich bin Atheist. Da habe ich manchmal gedacht, wenn wir Christen mal so deutlich und überzeugt sagen, ich bin Christ, wie die anderen das sagen. Aber dann denke ich manchmal, was heißt hier, ich bin ungläubig? Liebe Gemeinde, bei Licht besehen gibt es gar keine Ungläubigen. Denn selbst derjenige, der sagt, ich glaube nicht an Gott, glaubt ja auch. Er glaubt, dass es keinen Gott gibt. Unglaube ist, das dürfen wir nie übersehen. Unglaube ist auch ein Glaube. Wie ja Unkraut auch ein Kraut ist, oder nicht? Also wer Quecken oder Franzosenkraut im Garten hat, der wird wissen, auch dies Unkraut ist ein Kraut. Und zwar was für eins? Nur eins, das nicht taucht, das schädlich ist, aber es ist ein Kraut. Und ein Unwetter ist auch ein Wetter, und zwar was für eins? Sage doch keiner, das Unwetter sei kein Wetter. Und so ist auch der Unglaube, auf den manche Menschen direkt stolz sind und ihn vor sich hertragen, so ist auch dieser Unglaube bei Lichte besehen ein Glaube, nur ein Glaube, der sich nicht bewähren wird. Heutzutage und je länger, desto mehr ist natürlich zu beklagen, diese Unklarheit über das, was christlicher Glaube wirklich ist. Weitestgehend bedeutet doch Glauben für Menschen heute nicht genau wissen. Wenn einer sagt, ich glaube, dass es diesen Winter noch Schnee gibt, dann heißt das so viel, ich weiß es nicht, ich nehme das mal an, ich hoffe das. Und das, meinen Sie, sei der christliche Glaube. Nicht genau wissen. Oder vermuten, annehmen. Aber das ist nicht der Glaube, den Christen meinen und leben. Martin Luther hat gesagt, an dem Glauben ist alles gelegen. Darauf steht das ganze christliche Leben. Also das kann dann kein Feld-, Wald- und Wiesenglauben sein. Mal sehen, vielleicht, eventuell, könnte ja sein. Nein, das muss ein festes Fundament sein. Und in Hebräer 11 und dem eben verlesenen Text geht es eben um diesen Glauben. In der modernen Übersetzung, die Basisbibel, da ist die Überschrift sehr schön formuliert: Beispiele des Glaubens. Da finden jetzt sich in Hebräer 11 mehrere Beispiele für wirklich tragfähigen Glauben, felsenfesten Glauben, haben wir eben mit Lena hier gesungen. Ein ganzes Kapitel Hebräer 11 über den Glauben. Und zu diesem Glauben werden die Christen in dem gesamten Hebräerbrief übrigens von Anfang bis zum Schluss aufgerufen. Darum heute das Thema: ein Lehrstück vom Glauben, ein Lehrstück vom Glauben. Und hier wird als Beispiel, als Vorbild für das, was Glauben wirklich ist, Abraham genannt. Und Abraham bekommt ja im Neuen Testament die Ehrenbezeichnung Vater des Glaubens. Also wenn wir irgendwo lernen könnten, was Glauben wirklich ist, dann ja wohl bei dem Vater des Glaubens, bei dem Urbild des Glaubens. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat es sehr eindrücklich so formuliert. Ich zitiere: Wie preise ich dich, Vater Abraham, dass du es in 120 Jahren nur bis zum Glauben gebracht hast. Mein Friseur sagt, man muss höher kommen im Leben. Du, Abraham, hast es in 120 Jahren nur bis zum Glauben gebracht. Das ist was. Die Melodie der Welt muss dem Leben zu was bringen, Karriere. Aber im Tiefsten, was nützt denn das alles, wenn ich bis zum Glauben gekommen bin oder stehen geblieben bin bei diesem Feld-, Wald- und Wiesenglauben? Na ja, nichts Genaues weiß man nicht. Oder stecken geblieben bin in dem Unglauben oder in dem Glauben des Unglaubens. Ein Lehrstück vom Glauben. Erstens hören. Das heißt hier, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen oder gerufen wurde. Das ist immer am Anfang notwendig. Der Ruf Gottes an den Menschen. Das Wort Gottes ist grundlegend für den Glauben. Ich kann nicht so aus dem Nichts heraus zum Glauben kommen. Nochmal Luther, er sagt, das Wesen und die Natur des Glaubens ist, sich auf Gottes Wort zu verlassen und zu bauen. Der Glaube blickt auf Christus. Er ist auf nichts anderes gerichtet als auf Christus allein, der die Sünde und den Tod überwunden hat. Da hat Luther mit Sicherheit recht. Das entscheidende Wort, das Gott gesprochen hat in unsere Welt hinein, ist in Person Jesus Christus. Neues kommt von Gott nicht. Natürlich in die persönlichen, individuellen Lebenssituationen wird er auf vielfältige Weise reden, aber in der Substanz hat er alles gesagt durch Jesus. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Und darum sagen wir ja auch christlicher Glaube oder Christsein, da steckt es doch drin, es geht um Christus. Ohne ihn hat alles keinen Sinn, was soll das für ein Glaube sein? Ich hatte in meiner Gemeinde früher einen sehr ehrenwerten Herrn, der kam dann nie in Gottesdienst. Aber wenn ich ihn auf der Straße traf, hatten wir hier und da ein paar interessante Gespräche. Und da sagte er mal so: Ja, ich halte mich an das Prinzip der Bergpredigt, die Nächstenliebe Oh, ich wäre fast im Boden versunken vor Ehrfurcht. Ich halte mich an das Prinzip der Bergpredigt, die Nächstenliebe. Also wenn das christlicher Glaube wäre, so schön und gut und notwendig und biblisch ja Nächstenliebe ist, wenn das aber schon der christliche Glaube wäre, dann braucht man nicht sagen Christentum, dann würden wir sagen Nächstenliebetum. Nächstenliebetum, aber nicht Christentum. Als Abraham berufen oder gerufen wurde, das ist diese persönliche Anrede durch Gott. Und es gibt unendlich vielfältige Wege, auf denen Gottes Wort uns Menschen erreicht. Eines ist sicher, liebe Gemeinde, früher sind viele Menschen so, ich würde mal sagen, durch kirchlich-christliche Allgemeintradition auf dem Weg zu Gott hingeführt. So ziemlich weit gekommen. Man hatte eine fromme Großmutter oder die Eltern gingen in die Kirche oder in den Medien kam auch öfters was Gutes Christliches vor. Also da, und selbstverständlich ging man in den Religionsunterricht, der war ja nicht immer schlecht. Und alle aus der Klasse gingen in den Kompfer. Hat bei mir mal einer geschrieben, K-O-M-P-F-E-R, Kompfer. Also da wuchs man fast hinein in den Glauben. Aber heute doch nicht, liebe Gemeinde. Es wird doch keiner zufällig heute Christ. Der Zeitgeist, reißt weg. Nur aus Gewohnheit kommt doch keiner mehr heute auf die Idee, sich aus dem christlichen Glauben einzuhalten. Die Zeiten sind vorbei. Aber da kommen Menschen in eine Krise ihres Lebens und vielleicht mit einem gläubigen Christen in dieser Zeit ins Gespräch. Und dieser Mensch wird, dieser Zeuge Jesu wird für die anderen die Stimme Gottes. Und da kommt der Ruf Gottes zu diesem jenem Menschen. Ein anderer wird eingeladen zu einem Glaubenskurs. Vielleicht hat er gar nicht große Lust hinzugehen, aber weil sein Freund nun nicht Ruhe gibt, naja, ich melde dich mal an. Und innerhalb dieses Glaubenskurses öffnet er sich Gottes Anrede. Da geschieht es. Ein anderer bekommt eine Bibel, nimmt sie sich aus dem Bücherschrank irgendwo mit, noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Und er schlägt sie auf, liest ein paar Sätze und es zündet. Das ist Wort Gottes. Ach, es gibt unendlich viele Beispiele. Vielleicht fragen Sie sich mal, wie das bei Ihnen war, wo Sie das erste Mal so direkt angesprochen wurden. Nicht durch Tradition, nicht durch überkommene Kirchlichkeit, sondern durch Gottes Wort. Ich kann mich erinnern, das war noch nicht der Durchbruch, beileibe noch nicht, aber ich bin so ganz früh schon mal so in die Richtung gekommen. Im Burgwedel war ich damals gewohnt. Da waren Flüchtlingskinder. Das ganze Haus war vollgestopft mit Flüchtlingen. Da kamen welche aus dem Osten. Die hatten einen Riesenschar Kinder. Und die zockelten sonntags zum Kindergottesdienst. Und ich war noch so klein und die haben mich mitgenommen. Ich habe nichts verstanden oder fast nichts. Bin nach Hause gekommen, haben wir später immer noch drüber gelacht. Da habe ich meine Mutter nach dem Kindergottesdienst gefragt, Mutti, bin ich auch von der Jungfrau Maria geboren? Ja, stell dir vor, so wenig habe ich verstanden. Aber ich sehe die Oma noch vor mir. Für mich war das eine Oma, vielleicht war die noch nicht so alt. Ich weiß noch sogar ihren Namen, heute noch. Da bin ich das erste Mal so in die Richtung gekommen, aber das war noch nicht der Anruf direkt von Gott, aber es war Vorbereitung. Ein Lehrstück vom Glauben. Erstens hören. Zweitens folgen. Auf Gottes Wort sollte doch unsere Antwort folgen. Hören, horchen, gehorchen. So lesen wir das hier. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen. Und der Herr sprach zu Abraham, so lesen wir es 1. Mose 12, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Also horchen, gehorchen. Abraham verlässt auf Gottes Ruf hin sein Vaterland und seine Freundschaft, seine Nachbarn, seine alles Vertraute. Und das ist der Erweis seines Glaubens. Hören und folgen, gehorchen und losgehen. Er setzt alles aufs Spiel, das müssen wir uns mal bewusst machen. Seine Familie, seine Existenz, sein Leben. Abraham ging das größte Risiko seines Lebens ein. Und gegen alle Einsicht sagte er ja, gut, ich gehe los. Er hatte ja keine Ahnung, was ihn erwartete. Aber er glaubte Gott. Die Nachbarn haben gesagt, sag mal, bist verrückt? Was du hier hast, das weißt du, aber was du irgendwo mal bekommen wirst, das weißt du nicht. Aber Abraham gehorchte mehr Gott als den anderen Leuten, die ihn abhalten wollten, und als seine eigenen Erfahrung. Er vertraute der Weisung Gottes. Er zog los, ohne Kenntnis des Landes, ohne Kenntnis der Wasserquellen für seine Herden, ohne Kenntnis der lauernden Gefahren. Nach menschlichem Maßstab war das fast ein Wahnsinnsakt. Und doch war er ja kein Abenteurer. Er wusste, wenn Gott mich schickt, dann begleitet er mich auch. Glauben heißt nicht, am sicheren Ufer zu stehen und über die Tragfähigkeit des Wassers nachzudenken. Glauben heißt, ins Wasser zu gehen, zu springen und schwimmend zu erleben, Wasser trägt. Glaube ist Nachfolge. Sehr schön hat das einer der großen Naturwissenschaftler der jüngeren Vergangenheit ausgedrückt, Werner Heisenberg, Physiker gewesen, mit 31 Jahren übrigens schon, mit 31 den Nobelpreis für Physik bekommen, mit 31 Jahren. Also bestimmt kein Blödmann. Ja, manche sagen, ja, christlicher Glaube ist für die Doofen. Was hat dieser Nobelpreisträger gesagt? Er sagt, Glauben heißt immer, dazu entschließe ich mich, darauf stelle ich meine Existenz. Präziser, kürzer kann man es kaum formulieren. Glaube ist immer eine Sache der Entscheidung. Niemand wird Christ im biblischen Sinne, ohne dass er das weiß und ohne dass er das will. Dazu entscheide ich mich und darauf stelle ich meine Existenz. Das ist jetzt von nun an die Basis meines Lebens, bis hinein einmal ins Sterben. Also Abraham verlässt auf Gottes Wort hin seine Verwandten, seine Freunde und Bekannten, seine Heimat, die vertraute Umgebung und geht ins Ungewisse. Liebe Gemeinde, wir sind auch in so einer Zeit, auch wenn wir zu Hause wohnen bleiben, wo viele Gewissheiten weggehen, zerbrochen sind. Wie wird das weitergehen in unserem Land? Wie wird das weitergehen mit der Pandemie? Wird das zu Ende gehen? Wird eine ganz neue kommen? Vielleicht noch eine schlimmere? Wie wird das mit meinem Arbeitsplatz sein? Welchen Weg schlagen meine Kinder ein? Wie geht das mit meiner Gesundheit weiter? Es sind so viele Ungewissheiten. Aber Abraham geht in seiner Ungewissheit los und er geht weiter. Lass uns daran ein Beispiel nehmen. Komme, was da wolle, wenn du in Gottes Händen bist, bist du geborgen und er wird dich und mich nicht verlassen. Das ist kein billiges Trostpflaster, das ist Realität. Und viele von uns haben es doch in ihren früheren Jahren schon erlebt, in schweren Zeiten, dass sie hinterher gesagt haben, wie ich da durchgekommen bin, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich gesagt, das schaffe ich nicht. Aber im Rückblick kann ich nur sagen, Gott hat mich durchgetragen. Ein Lehrstück des Glaubens. Erstens hören, zweitens folgen, zum Schluss, drittens vertrauen. Und Abraham zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Wie viele Menschen des Glaubens haben doch bis heute etwas getan, wozu sie ein Ruf Gottes trieb. Und dessen Folgen sie zu Anfang gar nicht selber sehen konnten. Glaube ist eben nicht, um es noch einmal zu sagen, keine unbewiesene Vermutung über unerforschliche Dinge, sondern Glauben im biblischen Sinne heißt Wagen des Vertrauens. Auch gegen den Augenschein. Und so genau erleben Menschen etwas mit Gott, indem sie unterwegs sind mit ihm. Solange ich in meinem Lehnsessel sitze, die Arme schön abwehrend verschränke und diese innere Haltung habe, na ja, ob es denn Gott gibt, ich habe da noch nichts erlebt. Ich weiß gar nicht, was die immer reden. Muss man sich auch nicht wundern, dass einem der Glaube fremd bleibt. Aber in dem Moment, wo man sich öffnet und sagt, ich verstehe das gar nicht, was die da glauben. Aber sag mal, Günther, du gehst doch da jetzt immer hin, bist doch da früher nicht hingegangen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt da in die Kirche zu gehen? Also mal fragen und dann geschieht etwas. Was so? Da wird kaum etwas geschehen. Im Alten Testament gibt es für Glauben nur das Wort Aman. Sich festmachen an etwas. Das steht im hebräischen Lexikon so drin. Aman, ich mache mich fest. Glauben heißt also einen festen Halt, Standfestigkeit und Gewissheit bekommen. Gott selbst gibt uns diesen Halt, diesen Stand und diese Gewissheit. Also summa summarum, Glaube im christlichen Sinne ist keine Weltanschauung, ist keine religiöse Überzeugung, bedeutet nicht, ich bin kirchlich eingestellt. Ach, das ist auch so ein Klopfer. Mann, wie oft habe ich das gehört in meinen langen Jahren auf dem Dorfe von Leuten. Ja, Herr Pastor, damals hat er ja noch Herr Pastor gesagt, Herr Pastor, ich bin auch kirchlich eingestellt. Ich habe mich immer gefragt, was heißt das eigentlich, eingestellt? Wie sind die da reingestellt? Irgendwie, wenn sie so reingestellt werden, dann hätte ich wenigstens mal im Gemeindehaus gesehen, wenn sie da reingestellt gewesen wären. Oder im Gottesdienst reingestellt. Aber die hat immer gesagt, kirchlich eingestellt oder christlich eingestellt, habe ich wenig Erfahrung mit gehabt. Also, das ist es auch nicht. Glaube heißt eine Ich-Du-Beziehung, eine persönliche Herzensbeziehung zu Jesus zu haben als dem Herrn und Retter meines Lebens. Er hat mich gerufen, ich habe es gehört, ich habe meine Hand in seine gelegt und nun gehen wir durch die weiteren Jahre. Ein bisschen für die Allgemeinbildung. Glauben, dieses Wort Glauben kommt aus dem Althochdeutschen, geloben, geloben. Sich angeloben, sich angeloben, sich angeloben, sich anvertrauen, das steckt da drin. Also diese persönliche Herzensbeziehung. Und die gibt dann Gewissheit. Vasco da Gama, portugiesischer Seefahrer, er hat den Seeweg entdeckt, um das Kap der guten Hoffnung nach Indien. Dieser Vasco da Gama war einst, wie gesagt, auf der Suche nach Indien. 11 Monate auf dem Meer. 11 Monate. Seine Mannschaft wurde unruhig, sie glaubte schließlich, er führe sie in den sicheren Tod und sie wollten meutern über ihn herfallen. Aber Vasco da Gama war sich seiner Sache sicher. Dann nahm er vor ihren Augen seine Seekarten, seinen Kompass und was er sonst noch an Navigationsmitteln hatte und warf alles vor ihren Augen ins Meer. Und da ließen die Matrosen von ihm ab. Warum? Sie merkten, dieser Mann ist sicher. Er ist sich seiner Sache sicher. Der weiß, wie wir steuern müssen. Und wir werden ankommen. Liebe Gemeinde, so sollten wir alle unsere Krücken in die Ecke stellen, sollten unser Wenn und Aber fahren lassen und einfach auf Gottes Zusagen bauen und damit leben. Aufgrund seines Glaubens lebte Abraham als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, ein Land, das ihm fremd war. Ja, wir Christen, wenn wir unser Glauben konsequent leben, werden wir merken, wir sind auch sowas wie Fremde, stimmt's? Mancher ist fremd in seiner eigenen Verwandtschaft, als Christ. Andere sind fremd in ihrer Straße, als Christ. Andere sind fremd in ihrem Verein, als Christen. Andere sind fremd in ihrem Betrieb, als Christen. Und darum, das sei noch hinzugefügt, werden die Volkskirchen unweigerlich zu Ende gehen. Sie sind dabei. Aber was wird dabei bleiben? Was wird herauskommen? Vielleicht nicht das Schlechteste, nämlich Bekenntniskirchen, Minderheitskirchen von überzeugten und überzeugenden Gläubigen. Das wäre denn wohl etwas. Ein Lehrstück vom Glauben. Erstens hören, zweitens folgen und drittens vertrauen. Ich hatte eine liebe ältere Frau in der Gemeinde, ein ganz treues Gemeindeglied, und sie hat mir mal ein schlichtes Gebet auf einem Zettel gegeben. Und das möchte ich an den Schluss dieser Predigt stellen. Ein Gebet voller Vertrauen, ein ganz schlichtes Gebet. Ganz schlicht. Aber das im Herzen zu haben, dessen gewiss zu sein, ist ein Vitamin, ein geistliches Vitamin mit höchster Wirkungskraft. In deinen Händen bin ich geborgen. So war es gestern, so ist es morgen. Und auch im Heute, bei jedem Schritt, führt deine Hand mich und du gehst mit. Ruhig nochmal. In deinen Händen bin ich geborgen. So war es gestern, so ist es morgen. Und auch im Heute, bei jedem Schritt, führt deine Hand mich und du gehst mit. Amen.